Gut, hallo. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Mein Name ist Chris Schläger. Ich habe bei Amazon zwei Rollen. Zum einen bin ich der Direktor der Kernel- und Hypervisor-Entwicklung. In der Funktion bin ich dafür verantwortlich, dass im Prinzip meine Teams dafür sorgen, dass alle Server, die Amazon hat, ein Basisbetriebssystem haben. Für die Server, die Virtualisierung benutzen, sind wir auch für die Hypervisor zuständig. Wir haben bei Amazon eine eigene Linux-Distribution, Amazon Linux. Wer auch schon mal als EC2-Kunde das benutzt hat, wird es kennen. Das stellen wir unseren Kunden auch in den Gästen zur Verfügung, wenn sie es wünschen. Das ist so der Basisteil. Also wir arbeiten sehr tief unten im Betriebssystem. Hart an der Hardware, die wir zum großen Teil auch selber entwickeln. Die zweite Rolle ist eher administrativ. Ich bin auch der Geschäftsführer der Amazon Development Center Deutschland oder Germany GmbH. Das ist die Firma, die vor 4 Jahren hier gegründet wurde, um Softwareentwickler für Amazon in Deutschland anzustellen. Seitdem sind wir relativ ordentlich gewachsen. Wir haben mittlerweile 4 Standorte hier in Deutschland. Berlin ist der Schwerpunkt Machine Learning und OpsWorks als Tool. Wer AWS schon mal benutzt hat, kennt es vielleicht. Ein DevOps-Tool. Dann in Aachen, im Wesentlichen Spracherkennung, Sprachsynthese. Sicherlich als Alexa den meisten Leuten mittlerweile bekannt. In München gibt es die Suche für Web und in Dresden, der Teil, wo ich auch zu Hause bin, die Kern- und Hypervisor-Entwicklung für Amazon. Amazon Web Services ist mittlerweile über 10 Jahre alt. Wir haben vor mehr als 10 Jahren angefangen. Der erste Dienst, den wir gestartet hatten, war S3, der Simple Storage Service. Leider ja vor kurzem wieder etwas bekannter geworden. Sonst eigentlich ein Dienst, der im Wesentlichen im Hintergrund läuft und seinen Dienst tut. Aber gelegentlich wird man dann schon mal dafür verantwortlich gemacht, dass man das Internet ausgeschaltet hat. Komme ich auch gleich nochmal zu, auch eine der Lektionen. Allerdings nicht mehr in den 10, das wäre dann wahrscheinlich die 11. Gut, der Schwerpunkt wird EC2 sein. EC2 ist ein Dienst, der kurz danach gestartet wurde, etwa 6 Monate später. Und dann haben wir eigentlich das Portfolio an Cloud-Diensten immer weiter ausgebaut. S3 ist der Speicherdienst, um über ein Web-API Blobs, also in der Regel Dateien für die meisten von uns, in die Cloud zu speichern. Und dann gibt es da die Möglichkeit, die Daten wieder abzurufen. Eigentlich keine große Rocket Science. Als wir angefangen haben, haben wir uns auch nicht erträumt, dass das mal so populär wird. Aber es ist dann sehr schnell sehr groß geworden. Und Compute war dann die zweite logische nächste Option, also dass man die Daten nicht nur in der Cloud speichert, sondern auch gleich in der Cloud verarbeitet. Wenn man da einmal ist, dann entwickelt sich so das eine zum anderen. Man kommt sehr schnell dazu, dass man irgendwo Zugriffsrechte-Management machen muss, also Sicherheitskonzepte dann dazu braucht. Und wenn man mehr als einen Rechner hat, kommt das große Thema Netzwerk dazu. Da sage ich dann gleich auch nochmal was zu. Da kann man auch viel lernen, wenn man da so anfängt. Gut, mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Services wir haben. Es ist viel geworden. Ich hatte früher mal eine Folie, da passten die alle drauf. Die habe ich mittlerweile nicht mehr, die Folie, weil es einfach nicht mehr drauf passt. Wir haben also eine derart große Anzahl von Services, die man dann immer oben drauf fahren kann. Zum einen Service ist der nächste gekommen und es wurde dann immer abstrakter. Mittlerweile gibt es also auch so Services, wo man Texte hinschickt und man kriegt die dann als Sprachausgabe zurück oder man schickt ein Sprachsample rein und kriegt dann den Text zurück. Also solche Services sind schon auf einem relativ abstrakten Niveau. Persönlich bin ich immer noch ganz unten am meisten aktiv EC2, ist relativ einfach. Man braucht einen Rechner oder mehrere und die kriegt man dann halt angeschlossen ans Internet. Und dann kann man die starten. Solange man sie braucht, lässt man sie laufen und wenn man sie nicht mehr braucht, dann schaltet man sie wieder ab. Ja, dann kommen wir mal zu den Lektionen, die wir so im Laufe der Zeit gelernt haben. Die allerwichtigste, erweiterbare Systeme bauen. Da ist S3 wieder so ein Paradebeispiel. Aber bevor ich da hingehe, mal das Ganze noch ein bisschen abstrakter betrachtet. Das Versprechen der Cloud ist eigentlich, dass man eine unendlich große Anzahl von Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommt, wenn man sie dann braucht. Natürlich mit dem Versprechen, wenn man sie nicht mehr braucht, kann man sie wieder abschalten. Es gibt sehr, sehr viele Anwendungsbeispiele, da ist es sehr nützlich. Immer dann, wenn man keinen konstanten keine konstante Ressource-Anforderung hat, dann ist es sehr nützlich, wenn man sie dann kaufen oder mieten kann, wenn man sie braucht. Und wenn man sie eben nicht mehr braucht, schaltet man sie ab. Die Idee, aus der das entstanden ist, das Geschäft von Amazon, dem Webshop, ist ein sehr saisonales Geschäft. Es gibt da so Zyklen im Laufe des Jahres, wo Leute mehr oder weniger kaufen. Relativ offensichtlich, gerade hier im Kulturkreis, Weihnachten ist ein großes Geschäft. Es gibt aber noch einige andere Peaks. Und wenn man nicht möchte, dass da frustrierte Kunden entstehen, dann sollte man möglichst seine gesamte Infrastruktur da so aufgebaut haben, dass auch dann, wenn alle kaufen wollen, es immer noch genauso reibungslos läuft wie sonst auch. Das kann man machen, indem man möglichst viele Rechner zur Verfügung stellt. Die stehen dann rum, wenn man sie eben nicht mehr braucht. Da kriegen dann die Finanzer immer schnell Pickel, weil das ist in deren Augen totes Kapital, was rumsteht. Das heißt, das Modell, Rechner zu kaufen, über 4 Jahre abzuschreiben oder wie auch immer man das so üblicherweise macht, kann für die meisten Anwendungen ein sehr teures Modell sein, weil man ja immer für die Spitze plus noch ein bisschen Reserve planen muss. So. Dann gibt es durchaus Situationen, wo man eigentlich gar nicht weiß, wie viel man denn braucht. Gutes Beispiel, vor kurzem, oder ist es mittlerweile, glaube ich, schon über ein Jahr her, gab es irgendein neues Verbraucherschutzportal, was hier in Deutschland gelauncht wurde. Konnte man sinnvolle Informationen bekommen, kann man, glaube ich, immer noch. Aber gerade am ersten Tag, als dann die ganzen Presseberichte über dieses neue Portal loslingen und jeder toll geschrieben hat, was man da alles super machen kann, wollte das jeder hier in Deutschland ausprobieren. 50 Millionen Deutsche klicken auf die Webseite. Was macht die Webseite? Schade. Hätten sie eine skalierbare Infrastruktur gehabt, wäre das Ganze nicht passiert. Es ist überhaupt kein Problem, entsprechend große Webseiten zu bauen. Natürlich muss man dann die Ressourcen zur Verfügung haben. Wenn man nicht weiß, wie viel es ist, wird es schwierig. Und genau da ist halt die Cloud ein sehr nützliches Tool, weil da kann man dann immer halt nachbestellen und mit relativ kurzen Vorlaufzeiten. So. Bei der Hardware kann man sich das relativ simpel vorstellen, wenn man sich das jetzt mal aus der Perspektive des Cloud-Providers anschaut. Wie kann der das denn machen? Im Wesentlichen, ja, müssen wir immer wieder neue Racks reinschieben. Neue Racks, neue Racks, neue Racks und haben dann die Rechenleistung zur Verfügung. Das kann man gut skalieren. Auf der Software-Seite wird es schon deutlich komplizierter. Eine Software-Architektur zu bauen, die beliebig hoch skalierbar ist, ist sehr schwierig. Wenn man sich jetzt überlegt, S3 hat vor 10 Jahren angefangen. Damals hatten wir sicherlich nicht Petabytes an Speichermengen im Kopf, als wir angefangen haben. Haben aber es im Laufe dieser 10 Jahre geschafft, das System mit kleinen Ausnahmen konstant zu betreiben, ohne dass der Kunde mitgekriegt hat, dass wir quasi die komplette Infrastruktur, Hardware und Software mehrfach austauschen mussten, einfach um die Skalieranforderungen zu erfüllen. Das heißt, wenn man eine eigene Cloud baut, steht man immer vor der Herausforderung zu wissen, okay, wie viel muss ich denn planen? Und noch wichtiger, wie schaffe ich es denn, wenn ich den nächsten Level erreiche, die Infrastruktur dahin zu kriegen, ohne dass der Kunde das mitkriegt? Und das ist der echt schwere Teil, weil eine Cloud runterfahren für ein paar Tage, Hardware-Upgrades zu machen, kommt beim Kunden echt nicht gut an. Verständlich. Also wir waren bei S3 in einer von 14 Regionen für, ich glaube, etwa 4 Stunden nicht voll einsatzfähig. Das Internet war kaputt. Angeblich, zumindest wenn man die Presse gelesen hat. In Wirklichkeit war es natürlich deutlich weniger, aber es war eine unserer 3 US-Regionen, die zur Hauptverkehrszeit an einem Werktag in US-Tageszeit ausgefallen ist. Das ist natürlich ein sehr ungeschickter Zeitpunkt für sowas. Sowas will man ungeplant schon gar nicht haben, aber auch geplant ist es sehr schwierig, dem Kunden sowas mitzuteilen. Und die Erwartung der Cloud ist mittlerweile, zumindest bei uns, bei unseren Kunden so, dass es eigentlich immer verfügbar ist. Ja, das ist die Herausforderung bei den erweiterbaren Systemen. Die nächste Herausforderung, der man sich stellen muss, ist, dass man eigentlich immer auf das Unvorhersehbare vorbereitet sein muss. Das heißt, man muss also nicht nur für den Happy Case planen, sondern man muss Plan B, C und D mindestens auch noch in der Schublade haben, um reagieren zu können, wenn halt dann doch mal das Unerwartbare auftritt. Gutes Beispiel, die Hardware. Man kann beliebig viel Geld in Hardware investieren. Die Zuverlässigkeit kann man dadurch aber nicht beliebig steigern. Es gibt bei jeder Hardware irgendwann den Punkt, da geht die Hardware kaputt. Vielfach ist das auch schwer vorhersehbar. Die meiste Hardware hat keinen relativ klar definierten Lebenszyklus. Das heißt, sie fällt dann irgendwann aus. Wer aus der Physik oder Elektrotechnik kommt, kennt die Badewannenkurve. Am Anfang ist die Verlustquote relativ hoch, weil das sind so die Kinderkrankheiten. Fällt alles das aus, was eigentlich beim Hersteller gefunden hätte werden soll. Dann läuft es eine ganze Weile relativ problemlos und je älter das System wird, desto höher ist dann wieder die Ausfallwahrscheinlichkeit. Das heißt, man muss die Systeme auch so planen, dass man mit beliebigen Ausfällen leben kann. Wie schwer das ist, auch da haben wir jetzt wieder den S3-Ausfall. Es ist manchmal sehr schwierig. Was war passiert? In der Presse sicherlich dem einen oder anderen schon beim Postmortem-Bericht unter die Finger gekommen. Ein Kollege von mir wollte eine relativ normale Wartungsarbeit vornehmen, hat einige Rechner, die wir nicht mehr brauchten, ausschalten wollen. Hat das auch gemacht, erfolgreich. Das Tool, was er benutzt hat, und bei uns sind Tools sehr wichtig, um die Masse an Rechnern verwalten zu können, hatte aber keinerlei effiziente Schutzmechanismen, wenn man Parameter falsch angibt. Und insofern hatte er auch deutlich mehr Rechner abgeschaltet, als geplant wurde. Das war schade. Bei S3 führte das dazu, dass so wenig Kapazität da war, dass der Index nicht mehr ordentlich gepflegt werden konnte. Und der Index ist das, was man braucht, um die Objekte, die man reingelegt hat, wiederzufinden. An dem Punkt gab es dann nur noch eine Möglichkeit, um das System wieder anzufahren, musste neu indiziert werden. Wenn man mehrere Trillionen Objekte neu indizieren muss, dauert das. Das hat leider fast 4 Stunden gedauert. Blöderweise muss man auch sagen, die Lektionen waren eigentlich schon bekannt. Wir wussten, dass das ist in der Zone passiert, die älteste Zone war, die wir hatten. Und die ist halt die, wo wir vor 10 Jahren angefangen haben. Die ist gewachsen. Wir wussten, dass wir Wachstumsprobleme hatten und genau dieses Indexing irgendwann zum Problem werden konnte, weil es einfach zu lange gedauert hat. Die Lösung war bekannt. Wir mussten die große Zone in kleinere Zellen aufspalten, damit wir dann Einzelsysteme parallel wieder indizieren konnten. Den Plan hatten wir. Der war für Q4 geplant. Ja. Hätten wir mal ein bisschen früher. Jetzt ist es Q2 übrigens. Ja, so kann es gehen. Trotz allem, wenn man sich allerdings die Lebenszeit von S3 anguckt, ist der Service doch schon extrem stabil. Also ja, es war jetzt mal 4 Stunden und zu einer blöden Zeit in einer relativ populären Region. Trotz allem, es war eine von 14 Regionen. Also das Internet ist jetzt nicht ausgefallen, auch wenn einige sehr populäre Dienste dann für einige Stunden nicht zur Verfügung standen, was natürlich eine Menge Leute geärgert hat. Ja. Gut, ja, also, ja. Was heißt, wo?
Der ist pro Zone, das ist aber eine Zone weg.
Na, eine Region, also der ist regional, nicht pro Zone. Na, wir reden jetzt von einer Region, das war leider keine Zone. Also jede Region ist nochmal in sogenannte Verfügbarkeitszonen unterteilt. Es gibt aber Dienste, die zumindest regional zentralisiert sein müssen, wie S3. Da war nicht anders als in anderen Zonen, aber der ist halt nur in einer Zone ausgefallen und in der dauerte der Rebuild so lange. Wenn es in einer anderen Zone passiert wäre, hätten wir im Prinzip die gleichen Probleme gehabt. Da diese Zonen aber zum Teil deutlich kleiner sind, gerade die neueren, würde das Reindexing deutlich schneller gehen. Und wir zum Teil die Zellenstruktur schon haben, sodass wir also da deutlich schneller indizieren können. Bestimmte Systeme sind nicht Zonen. Redundant, nein. Wir versuchen diese Single Point of Failures natürlich so klein wie möglich zu halten. Es gibt ganz wenige Dinge, die tatsächlich regional sind. Die Regionen an sich sind alle komplett voneinander getrennt. Also ein Fehler kann maximal eine Region betreffen. Den Kunden wird die Möglichkeit gegeben, und es gab auch Kunden, die das aktiv genutzt haben, ihre Daten in andere Regionen automatisch zu replizieren. Die, die das hatten, die waren auch von dem Problem nicht betroffen. Dummerweise unser Health-Dashboard war genau in der Zone. Es gibt da irgendwie diesen Murphy, der einen dann doch immer wieder ärgert. So, ja, nächste Lektion. Bausteine. Wenn man sich AWS anguckt, dann ist es wichtig zu verstehen, dass wir damit kein Framework zur Verfügung stellen, sondern lediglich Bausteine. Das mag auf den ersten Blick jetzt gar nicht so ein großer Unterschied sein, er ist aber für uns fundamental wichtig. Wir sehen AWS als Ansammlung von Bausteinen. Im Prinzip eine Toolbox, die Leute nutzen können, oder auch nicht. Wir versuchen, die Dinger so weit wie möglich autonom zu halten. Bei manchen Dingen ist es natürlich schwieriger als anderen. Aber generell der Gedanke ist immer, man kann es nutzen, man muss es nicht nutzen. Bei einem Framework sieht das anders aus. Beim Framework wird man quasi gezwungen, seine Applikation, seinen Dienst in dieses Framework einzubauen und man muss dann alle Komponenten nutzen. Warum ist der Unterschied wichtig? Wenn ein Kunde von uns glaubt, dass ein bestimmter Dienst bei einem anderen Dienstleister besser funktioniert, dann sollte er die Möglichkeit haben, Mix and Match zu machen. Natürlich ist das für uns ein Ansporn, dann zu gucken, warum, und vielleicht versuchen, unseren eigenen Dienst zu verbessern. Aber generell wollen wir lediglich Bausteine zur Verfügung stellen. Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Amazon Linux, unsere eigene Distribution. Wenn man eine Instanz, eine EC2-Instanz, also so einen logischen Rechner startet, dann muss man ein paar grundlegende Dinge beantworten. Die erste Frage ist, was für einen Rechner muss man starten? Dafür gibt es eine ganze Reihe sogenannte Instanztypen und Größen. Wenn man die Entscheidung gefällt hat, das korreliert im Wesentlichen zu, wie viel Speicher will man haben, wie viel Cores will man haben. Wenn man die Entscheidung gefällt hat, kommt die nächste, welches Betriebssystem möchte man darauf starten. Die Frage kann man umgehen, dann kriegt man direkt Amazon Linux als Default, aber man kann auch aus Hunderten von anderen Betriebssystemen und Betriebssystemvarianten auswählen. Das ist das, was wir unseren Kunden anbieten wollen. Obwohl wir glauben, dass Amazon Linux die beste, schönste, schnellste, sicherste, was auch immer Distribution ist, verbringen meine Leute genauso viel Arbeit damit, den anderen Linux-Distributionen und anderen Betriebssystemherstellern genug Hilfestellung zu geben, dass die ihre Distribution im Prinzip genau so gut, so schnell, so gut angepasst machen. Insofern, aus Kundensicht hat man die volle Wahl, und wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier, ich benutze SUSE oder Ubuntu, dann sagen wir, schade, dass es nicht tut, ist nicht unser Problem, sondern dann versuchen wir natürlich genauso gut zu helfen. Selbst BSD funktioniert. Ja. Nicht ganz. Ja, Amazon Linux basiert ursprünglich auf Red Hat Enterprise Linux 5. Ja, der Wechsel hat einen ganz simplen Grund. Wer ein bisschen mehr über die Technik weiß, der weiß, dass Amazon Zen als Virtualisierungstechnik einsetzt. Und mit Red Hat Enterprise Linux 6 hat sich Red Hat entschlossen, Zen nicht weiter zu unterstützen. Und das war genau der Punkt, wo wir dann gesagt haben, schön, dann müssen wir es halt selber machen. Und daraufhin ist dann quasi Amazon Linux als eigene Distribution entstanden. Zuerst für uns intern, weil wir eine eigene Distribution pflegen wollten. Und das haben wir dann sehr schnell auch unseren Kunden zur Verfügung gestellt. Natürlich ohne Senden, weil das macht im Hypervisor, also im Gast, keinen Sinn. Noch nicht, vielleicht irgendwann, dass man auch Nested Virtualisierung gut machen kann. Aber das war im Prinzip die Entscheidung. Also Red Hat Enterprise Linux 6 war dann die erste Version, wo wir auseinandergelaufen sind. Wobei wir uns immer noch bemühen, relativ kompatibel zu sein mit Red Hat Enterprise Linux. Aktuell 7, wobei da durch den Wechsel auf Systemd eine relativ große Herausforderung entstanden ist. Amazon Linux hat ein Continuous Release Modell. Also wir bauen die Verbesserungen kontinuierlich ein und machen alle 6 Monate einen größeren Update, aber im Prinzip ist das eine weiterentwickelte Linux-Distribution. Das auf Enterprise-Level hinzukriegen, ist nicht ganz trivial. Und wenn dann so eine fundamentale Komponente wie Systemd reinkommt und das in einem Continuous Release Modell hinzukriegen, ist eine gewisse Herausforderung. Da kann ich im Moment noch nichts zu sagen. Wir nehmen da das Feedback der Kunden auf jeden Fall auch wahr. Unser Ziel, weiterhin mit Red Hat Enterprise Linux kompatibel zu sein, ist nach wie vor noch da. Gut, ja.
Weil Sie gerade Zen angesprochen haben.
Ja. Nein, das hat ganz andere Gründe. Zen-Projekt hat irgendwann entschieden, dass es einige relativ fundamentale Änderungen im Zen machen möchte. Der Wechsel von den XM auf die XL-Tools hat das komplette User Space API von Zen geändert. Und mit neueren Versionen von QEMU sind neue Device Models reingekommen, die nicht mehr kompatibel sind zu den alten Device Models. Das hat dazu geführt, dass wir im Prinzip gezwungen waren, unsere eigene Version von Zen weiterzuentwickeln. Und wenn man auf seinem eigenen Pfad sitzt, dann ist es extrem schwierig, Dinge wieder upstream zu bringen. Das versuchen wir. Es gibt ein Beispiel, zum Beispiel die Hot-Patching-Technologie von Xen, also die Möglichkeit, den Hypervisor, während er läuft, ohne dass die Gäste davon etwas mitkriegen, mit bestimmten Bugfixes zu versorgen, wurde ursprünglich von uns entwickelt. Weil aber die Codebasen so weit auseinandergelaufen sind, haben wir uns mit dem Xen-Projekt zusammengesetzt, haben im Wesentlichen mit einigen Entwicklern von Oracle diskutiert, wie man das umsetzen kann, und große Teile unserer Ideen und unserer Architektur sind da eigentlich eingeflossen. Allerdings, wenn man sich die Patches anguckt, ja, in der Tat, da kommt relativ wenig von Leuten mit Amazon-Adresse. Aber das ist der Grund. Wir können unseren Kunden nicht zumuten, dass wir auf die neueren Versionen gehen, weil das führt dazu, dass gerade auf Windows, wenn man einen AMI hat, das ist der Betriebssystem-Container, der auf einer Instanz älterer Generation gut läuft, wenn man den dann auf neuerer startet, dann tauchen plötzlich Dialogboxen auf dem Bildschirm auf. Der Bildschirm gibt es aber gar nicht und auch die Maus, um da drauf zu klicken, gibt es da nicht. Das heißt, der würde dann plötzlich beim Booten einfrieren, einfach weil er erkennt hat, oh, neues Gerät, ich muss Treiber installieren. Ist das okay? Na? Das sind so die kleinen Probleme, in die man da reinläuft. Gut, ja. Das ist etwas schwieriger jetzt zu verkaufen, aber ich versuche es trotzdem mal. wenn man groß wird, dann kann man die Rechner nicht mehr einzeln administrieren. Das geht nicht. Man sollte es auch nicht tun, weil immer dann, wenn sich jemand als Root auf einem Rechner einloggt und irgendeine Aktion macht, die Dinge verändert, dann hat er im Prinzip in dem Moment das komplette Wissen aller anderen Admins über diesen Rechner zerstört. Das heißt, man muss eigentlich ein Administrationskonzept entwickeln, das komplett auf Automatisierung beruht. Das ist ein Gedanke, den wir nicht nur intern haben, sondern den haben wir wirklich komplett durch die ganzen Amazon Web Services getrieben. Wer schon mal ein bisschen fortschrittlicher mit AWS gearbeitet hat, kennt zum Beispiel Dienste wie Cloud Foundry, wo man im Prinzip mit einem JSON-File sein komplettes Rechenzentrum beschreiben kann, inklusive aller Details, und dann per Kommandozeile oder ich sag mal per Knopfdruck, obwohl das nicht ganz Knopfdruck ist, im Prinzip ein komplett neues Rechenzentrum hochfahren kann mit beliebig vielen Rechnern und beliebig viele komplexe Dienste darauf. Das ist halt einfach so der Extremfall. Wenn man alles automatisiert hat, dann funktionieren solche Sachen. Und genau so sollte man die Cloud betreiben. Rechner, Compute Nodes sollten im Prinzip redundante, wegwerfbare Einheiten sein. Und wenn einer ausfällt, sollte man einfach einen neuen, möglichst automatisiert nachstarten. Und die Dienste sollte so entwickelt sein, dass er mit Single-Node-Failures arbeiten kann. Die Art und Weise zu entwickeln funktioniert gut, wenn man von Null anfängt. Wir haben Kunden wie Netflix zum Beispiel, die quasi von Null in die Cloud eingestiegen sind. Da merkt man, dass sie ihren Dienst wie für die Cloud entwickelt haben. Netflix hat ein Tool namens Chaos Monkey, das sie nutzen, um ständig im Betrieb Chaos in ihrer Infrastruktur zu erzeugen. Das heißt, da werden also beliebig einzelne Nodes abgeschossen oder Wilddaten auf den Volumen, die sie haben, geändert, um zu sehen, ob man für diese Art von Störfälle auch vorbereitet ist. Damit kann man sein ganzes System extrem redundant gegen mögliche Fehler machen. Man muss es aber üben. Und dieser Chaos Monkey wird ständig eingesetzt, um immer wieder nach Problemen zu suchen. Ja, das führt im Einzelfall dazu, dass manchmal Kunden plötzlich ihren Film nicht mehr gucken können. Aber im Großen und Ganzen führt es dazu, dass das System extrem robust gegen allerlei unerwartete Störfälle wird. Das ist so ein Thema, wo die Automatisierung einfach unheimlich wichtig ist. Und mit ähnlichen Gedanken ist im Prinzip die ganze AWS Cloud aufgebaut. Ich habe es gerade angesprochen, S3 ist natürlich auch jetzt so ein Beispiel, wo man aufpassen muss. Das Tool, was wir hatten, ist extrem nützlich, wenn man auf einen Schlag 10, 100.000 Rechner administrieren kann, ist das praktisch, das spart Zeit. Aber es hat natürlich auch die Riesengefahr, dass wenn man dann mal ein falsches Kommando eingibt, dass dann plötzlich 10.000 Rechner weg sind, von denen man aber nur 1.000 loswerden wollte. Das kann man allerdings auch wieder in den Griff kriegen. Man kann lernen, dass es bestimmte Frechholz gibt, die man vielleicht nicht unterschreiten möchte und vielleicht dann doch nochmal einen Dialog hochpoppt und fragt, willst du jetzt wirklich die Cloud abschalten oder doch nicht? Also das kann man dann immer wieder nachträglich einbauen und verbessern. Aber wenn man es nicht macht, dann wird man sehr schnell auch bei kleinen Setups in die Probleme kommen. Also das ist nicht nur ein Problem, was wir jetzt bei unserer Größe haben, sondern jeder, der im Prinzip irgendwo das Wort Cloud in die Hand nimmt und nicht gleichzeitig Automation dabei denkt, der ist auf dem falschen Weg. Dann ist es keine Cloud oder kann es nie eine skalierbare Cloud werden. So, streng oder eng damit verbunden ist das Thema APIs. APIs ist im Prinzip das, was die Automatisierung möglich macht. Aber sie hat einen riesigen Nachteil. Wenn man mal ein API hat und das von anderen Diensten, Kunden genutzt wird, dann ist man im Prinzip auf ewig festgelegt. Was Kunden überhaupt nicht mögen, ist, wenn man APIs ändert. Das ist schwierig. Also manchmal kommt man sicherlich nicht drum rum. Trotzdem muss man sich sehr extrem überlegen, was das für Auswirkungen hat, wenn man jetzt ein gewisses API abschaltet oder gar ändert. Da gibt es Tricks, API-Versionierung. Man kann Dinge versuchen, in den Griff zu kriegen. Das ist so eine Möglichkeit, um dann doch noch Änderungen nachträglich machen zu können. Aber da kommt dann gleich wieder Komplexität. Mit Komplexität kommt die Testherausforderung. Oder wenn man die nicht annimmt, diese Herausforderung, irgendwann die Bugs, die man nicht haben will, die dann irgendwo im Produktivsystem auftreten. Warum ist das so wichtig? APIs kennen wir alle. Jeder, der schon mal irgendeine Library benutzt hat als Programmierer, weiß, aha, API. Im Cloud-Bereich ist es aber komplexer, weil es gibt auch APIs, die man als APIs gar nicht wahrnimmt. Für uns, gegenüber unserem Kunden, ist zum Beispiel die Intel-Architektur ein API. Warum? Ich glaube, es würde sehr viel Verwirrung stiften, wenn plötzlich unsere Compute-Instanzen nicht mehr Intel oder AMD-Kommandos ausführen würden, sondern ARM. Dann würde nichts mehr gehen. Gar nichts. Das ist jetzt ein Extremfall. Ich hatte ja vorher schon mal über die Xen oder QEMU-Device-Modelle gesprochen. Auch so ein API. Na, man nimmt es eigentlich gar nicht wahr. Ja, irgendwo werden in der Virtualisierung dann Geräte emuliert. Und da liegt die Tücke halt im Detail. Wenn plötzlich sich Device-IDs ändern oder das Verhalten von emulierten Devices plötzlich anders ist, dann kann das dazu führen, dass der Gast sich anders verhält. Dann gibt es Probleme, Kompatibilitätsprobleme. Und insofern müssen wir als Cloud-Provider extrem darauf achten, dass wenn wir APIs haben, dass nicht nur die offensichtlichen, also das sogenannte AWS-API, was man in den SDKs überall festgeschrieben sieht, sich nicht ändert, sondern es gibt dann auch diese impliziten APIs, die man eigentlich nirgendwo dokumentiert hat, weil sie zum Teil auch einem nicht gehören. Also das Intel-CPU-API ist nicht von Amazon. Glücklicherweise wird Intel wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, das radikal zu ändern, weil da werden nicht nur wir nicht glücklich sein, sondern auch alle anderen Kunden. Aber trotzdem ist es so ein implizites API. Ja. Also da muss man immer dran denken, das ist wichtig, wenn es draußen ist und man seine Kunden behalten möchte, dann sollte man das machen. Und manchmal muss man da einen teuren Preis zahlen. Ich habe ja gesagt, was war das Problem bei uns? Wir mussten im Prinzip Zen forken, obwohl wir es gar nicht wollten, nur damit wir das API stabil halten konnten. Gut. Systemanforderungen. Hatte ich ja anfangs auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Die Systemanforderungen sind oftmals diffus. Als Kunde in der Cloud macht man sich eigentlich keine großen Gedanken. Als Cloud-Provider muss man sich sehr viel Gedanken darüber machen. Wieder ein Beispiel hier aus der S3-Geschichte. Als wir S3 zum ersten Mal gelauncht haben, gab es ein relativ simples Kostenmodell. S3, man kann da Objekte hin speichern und wieder rausholen. Also es gibt eine Get- und eine Put-Option und die Objekte haben eine gewisse Größe. Die werden bei uns abgespeichert. Das heißt, da entstehen Kosten beim Abspeichern. Und da haben wir uns überlegt, gutes Kostenmodell, ganz einfach. Traffic rein, raus. Wenn man was reinstaut, wieder rausholt, generiert Kosten für uns, relativ offensichtlich. Also gibt es da eine Kosten, eine Gebühr pro Megabyte oder Gigabyte. Und für das, was man mal gespeichert hat, gibt es auch pro Monat eine gewisse Gebühr pro, was man da gespeichert hat, also auch wieder pro Gigabyte. Super, alles prima. Haben auch unsere Kunden gedacht. Und dann wurde es total Mode, seine Thumbnails nicht mehr selber zu hosten, sondern auf AWS S3. Das heißt, viele, viele Kunden haben von ihrer Webseite die ganzen Thumbnails bei uns in S3 reingeschmissen und dann die Webseiten so angepasst, dass halt das Bild nie mehr von der eigenen Webseite, sondern von S3 geladen wurde. War super, wir haben eine richtig dicke Bandbreite, das ging auch super schnell. Und das führte dazu, dass wir plötzlich mit einer Flut von kleinen GET-Operationen überlastet wurden. Das System war so ausgelegt, dass, naja, wir dachten, naja, so groß sind die Objekte im Mittel und die Leute schmeißen es rein, holen so oft raus, alles klar. Dass aber plötzlich ein Großteil der Daten, die wir gespeichert haben, klitzekleine Icons sind und das API den Geist aufgibt, weil wir so viele GET-Operationen beantworten müssen, war nicht der Plan. Daraufhin mussten wir unser Pricing-Modell ändern. Wer jetzt das S3-Pricing-Modell anschaut, sieht, dass es also nicht nur Kosten fürs Speichern gibt, nicht nur Kosten für den Traffic, sondern auch für die API-Calls. Na, das war so eine Lektion, auch sehr teuer, weil genau das will man eigentlich nicht, das Pricing-Modell im Laufe der Zeit ändern. Also es gibt exakt eine Änderung, die man ohne großen Widerstand der Kunden machen kann. Preishängen. Geht immer. Alles andere schwierig. Preis erhöhen, sowieso schwierig. Machen wir nicht. Und das Modell ändern, sodass es dann vielleicht für manche günstiger, für manche teurer wird, extrem schwierig. Letztendlich will man dann auch immer wieder senken am Ende, dass es für alle passt. Und das kann dann für manche sehr günstig werden. Deshalb am besten ganz im Voraus sich gut überlegen, wo sind denn die Ressourcenanforderungen und wo sind die Kosten, die dabei entstehen. Gut, ja, Sicherheit. Wichtiges Thema. Und da kommen wir jetzt in etwas kontroversere Gefilde. Ich bin der Meinung, dass eines der wichtigsten Benefits der Cloud die Sicherheit ist. Und da kann ich mir jetzt durchaus vorstellen, dass der eine oder andere überrascht ist von der Aussage. Deshalb will ich das ein bisschen begründen. Jeder Rechner, der am Internet hängt, wird quasi immer in irgendeiner Form angegriffen. Da kann man sich jetzt versuchen, gegen zu schützen. Je mehr man auf diesem Rechner macht, je mehr Funktionalität der zur Verfügung stellt, desto komplexer ist es, diesen Schutz aufrechtzuerhalten. Man kann da ein reines Perimeter-Security-Modell fahren. Das wird einem dann nicht allzu lange helfen, weil die Probleme heutzutage in der Regel tiefer liegen, nämlich bei den Applikationen. Entweder schlecht geschriebene APIs oder Buffer-Overflows oder ähnliche Probleme. Man kann das Problem umgehen, indem man ausschließlich bugfreie, sichere Software einsetzt. Das ist schwierig. Deshalb haben wir in der Regel ein anderes Modell. Wir versuchen, das machen alle so, das ist jetzt nicht AWS-spezifisch, möglichst schnell auf bekannte Sicherheitslücken zu reagieren. So, dafür haben wir bei AWS tausende Mitarbeiter, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche genau das machen. Und alle Komponenten ständig sicher halten. Wer glaubt, dass er das zu Hause besser hinkriegt oder in seinem Rechenzentrum mit wie viel Admins, die alle hier in Deutschland wohnen? Weiß ich nicht. Sollte man sich mal überlegen. Ich glaube, die Leute, die sagen, die Cloud ist unsicher, weil ich keine Kontrolle über meine Daten habe, vergessen oft, dass es große Zeitpunkte gibt, wo sie auch nicht den ganzen Tag auf den Rechner schauen und sofort einschreiten können. Und das Sicherhalten ist auch nicht gerade trivial. Ich habe ja gesagt, dass wir dieses Hypervisor-Patchen entwickelt haben. Zen als Hypervisor ist allgemein eine der sichersten Optionen. Es ist aber immer noch eine sehr komplexe Codebasis. Und ich glaube, der aktuelle Count von Zen Security Advisories ist 211. Das heißt, in den letzten 4, 5 Jahren sind 211 Sicherheitslücken bei Xen gemeldet und gefixt worden. Wenn Sie auf Xen basiert Ihre Cloud haben, haben Sie hoffentlich alle 211 Sicherheitsadvisories gelesen, verstanden, überprüft, ob sie betroffen sind und gefixt. Wobei fixen der schwierigste Teil ist, weil man kann zwar sehr schnell einen neuen gefixten Hypervisor bauen, man kann den auch installieren, aber wenn ich nicht die Kiste reboote, nützt das alles nichts. Unsere Kunden werden sehr unglücklich, wenn wir in den letzten 5 Jahren 211 Mal unsere Cloud neu gestartet hätten. Die Option gibt es für uns leider nicht. Also mussten wir uns was anderes einfallen lassen. Was haben wir gemacht? Wir haben Hot Patching entwickelt. Das heißt, wir schauen uns jede Sicherheitslücke sehr genau an. Zum Glück sind nicht alle immer relevant. Zum Teil haben wir andere Codebasen, zum Teil sind es Architekturen, die wir nicht haben. Insofern ist die Zahl, die uns dann betrifft oder betreffen kann, etwas geringer. Aber wenn es uns tatsächlich mal betrifft, dann müssen wir in der Lage sein, im Prinzip alle Hypervisor zu ändern, zu fixen, indem wir den alten Code rausschmeißen und den neuen Code reinbauen, weil es, während alle die Instanzen ganz normal weiterlaufen. Das ist ungefähr so komplex, wie hier auf dem Bild zu versuchen, diesen Dom, auf der dieser nette Herr da oben steht, auszutauschen, ohne dass die Statue runterfällt oder sonst wie festgehalten wird. Das ist also schon nie ganz einfach. Wenn man das Know-how hat, kann man das problemlos machen, aber ein entsprechendes Team aufzubauen und zur Verfügung zu haben, 24 Stunden mal 7, ist nicht ganz einfach. Insofern, die perfekte Sicherheit gibt es nicht, aber man kann gute Sicherheit durch viel Aufwand erreichen. Und da muss man sich überlegen, kann ich das im eigenen Rechenzentrum hinkriegen oder kann ich das in der Cloud hinkriegen? So, Verschlüsselung. Ist eigentlich von Sicherheit nicht zu trennen. Wenn ich die Daten in der Cloud sicher haben will, muss ich irgendwie versuchen, dass ich möglichst den Kreis der Leute, die an die eigentlichen Daten ran kann, zu reduzieren. Wenn ich Daten in die Cloud schiebe, dann muss ich zunächst mal dem Cloud-Provider glauben, dass der die Daten nie anguckt, weitergibt, modifiziert oder was auch immer. Das kann ich am besten, indem ich im Prinzip sicherstelle, dass die Daten möglichst verschlüsselt sind. Definitiv, wenn ich sie abspeichere, also irgendwo auf die Platte oder das Storage-System. Und wenn ich sie übertrage. Idealerweise auch, wenn ich sie verarbeite, aber da wird es dann komplizierter. So, wir haben eine ganze Reihe Systeme entwickelt, um unseren Kunden zu ermöglichen, dass im Prinzip Daten immer nur verschlüsselt gespeichert werden. Damit kann man das Problem, dass irgendwer die Daten anschaut oder mitnimmt, schon mal reduzieren. Nicht perfekt, aber es ist schon mal ein sehr wichtiger Schritt. Wenn ich Daten übertrage, sollte ich sie immer verschlüsseln. Jetzt muss ich nur noch das Schlüsselmanagement-Problem in den Griff kriegen. Und das ist zugegebenermaßen auch nicht ganz einfach. Wir stellen unseren Kunden Hardware-Verschlüsselungsmodule zur Verfügung, die man nehmen kann. Wenn der Schlüssel einmal da drin ist, dann kann er eigentlich nicht wieder raus. Das heißt, da gibt es eine gute Möglichkeit, dem Kunden klarzumachen, dass selbst Amazon keinen Zugriff mehr auf diesen Schlüssel hat. Auch das ist eine Sache, die sicherlich nie 100% perfekt sein kann. Aber ich glaube, wenn man diese Schritte geht, dann hat man sehr, sehr viel getan, um seine Daten zu sichern. Dann kommt noch das Ausfall- oder Verfügbarkeitsrisiko. Da muss man sich überlegen, wie man das hinkriegt. Entweder durch Replizierung in andere Regionen oder wer uns nicht traut, sollte das irgendwo anders hinpacken. Auch das ist durchaus eine Option. Ja, dann kommen wir zum Netzwerk. Das ist, glaube ich, der komplizierteste Teil, wenn man eine Cloud aufbauen will. Das liegt daran, dass das Netzwerk quasi immer eine Komponente ist, die von allen geteilt wird. Das Netzwerk ist der Interconnect, der Glue, der alle Komponenten, die man hat, zusammenhält. Man kann verschiedene CPUs verwenden und die dann für unterschiedliche Einsatzzwecke verwenden. Man kann verschiedenste Storage-Systeme haben, die entweder Latency-optimiert sind oder Throughput-optimiert oder Preis-optimiert. Aber letztendlich läuft alles immer mehr oder weniger über das gleiche Netzwerk. Das heißt, das Netzwerk muss so designt sein, dass es eigentlich immer sowohl den Durchsatz als auch die Latency des größten oder stärksten Use Cases erfüllt. Das ist schwierig. Das war schwierig, als wir vor 10 Jahren angefangen haben. Deshalb haben wir uns da entschlossen, im Prinzip das Netzwerk komplett mit eigener Technologie zu bauen. Das Amazon-Netzwerk, das wir in unseren Datacentern benutzen, ist im Prinzip komplett Eigenentwicklung mit eigenem Silicon, mit eigenen Technologien. Der Grund dafür ist einfach, dass wir gemerkt haben, dass existierende Technologien die Anforderungen, die unsere Kunden haben, bei weitem nicht erreichen können. Als Kunde sieht man sogar den Unterschied. Bei unseren neueren Generationen hat man die Möglichkeit, wenn man hohe Bandbreiten haben möchte, eine eigene Netzwerkkarte, zwar nur eine virtuelle, aber immerhin eine dedizierte Netzwerkkarte zu kriegen. Das große Problem eines Virtualisierungsservers ist, dass klassischerweise das Netzwerk wieder von allen Instanzen natürlich gleichzeitig benutzt wird und es extrem schwierig ist, da ein vernünftiges Traffic-Management hinzukriegen, sodass jede Instanz eine garantierte Bandbreite und eine garantierte Latency zur Verfügung hat. Das kann man nur durch spezielle Hardware-Entwicklung erreichen, wo dann quasi ein virtuelles Netzwerkgerät per SRIOV in den Gast gereicht wird mit einem speziellen Treiber im Gast. Das heißt, wenn man bei uns die optimale Netzwerkperformance haben will, dann muss man einen speziellen Netzwerktreiber installieren und dann kriegt man die höchste Performance. Das sind so alles Dinge, die einem erst klar werden, wenn man die Probleme im praktischen Betrieb gesehen hat. Dazu kommen noch ganz andere Herausforderungen, wenn wir mal das Thema Adressenmanagement nennen. Viele von Ihnen sind wahrscheinlich gewohnt, wenn Sie ein eigenes Netzwerk rein aufbauen, 10.0.0, super Netzwerk, kann ich aufsetzen, passt. Nur was macht man, wenn die Rechenzentren so groß werden, dass man mit einem 10er, 10xxx Netzwerk nicht mehr klarkommt? Ja, ja. Kann man machen. Ist allerdings schwierig. Naja, es gibt bessere Lösungen. Man muss auf jeden Fall eine Lösung finden, wie man das 10xxx-Netzwerk, was man einmal angefangen hat, quasi im laufenden Betrieb dann langsam umbaut. Und das sind nicht triviale Aufgaben. Also da merkt man so ein bisschen, ab einer gewissen Größe wird es echt kompliziert. Gut, so, bin fast am Ende. Ein Punkt habe ich noch. Keine Türsteher. Wir versuchen, das ist eine unserer Grundphilosophien, dass wir den Kunden nicht vorschreiben, wie sie unsere Dienste benutzen. Es gibt natürlich das Kleingedruckte. Das ist im Wesentlichen allerdings dazu da, die Infrastruktur zu schützen bzw. zu vermeiden, dass Kunden durch ihr Verhalten andere Kunden in Mitleidenschaft ziehen. Aber was genau da gemacht wird, versuchen wir so gut das rechtlich möglich ist, nicht zu beschränken. Warum ist das wichtig? Wenn man eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, dann will man keine Politik machen. Dann sollte man keine Politik machen. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass auf AWS Kunden sitzen, die zum Teil extrem stark mit Amazon Produkten, Diensten konkurrieren. Trotzdem ist es für die immer noch die beste Wahl. Ich hatte Netflix schon mal angesprochen. Die meisten wissen es ja hier. Wir haben einen eigenen Videodienst, Amazon Prime Video, wo wir glauben, dass das für unsere Kunden die beste Lösung ist. Das sieht Netflix sicherlich anders. Trotzdem versuchen sie und sind, glaube ich, auch sehr glücklich, dass sie unsere Infrastruktur nutzen können. Weil die glauben, dass das das für sie optimalste Modell ist, ihr Geschäft zu betreiben. Und wenn man diese Glaubwürdigkeit nicht verlieren möchte, wenn man das weitere Wachstum nicht gefährden will, dann muss man diese Neutralität auf jeden Fall an den Tag legen. Wir wollen unseren Kunden nicht vorschreiben, was sie machen, wie sie es machen. Und wenn jemand ein Konkurrenzprodukt hat und auch betreibt auf AWS, dann ist es sein gutes Recht. Und wir unterstützen das nach Kräften. Natürlich gibt es dann immer den Ansporn für die internen Teams, besser zu werden. Aber das darf man sicherlich nicht ausfechten, indem man den anderen Kunden benachteiligt. Gut, ja, damit möchte ich hier schließen. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Einige sind ja schon gekommen, aber falls noch andere Fragen da sind, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin offen für Fragen. Ja, ich glaube, wir brauchen kein Mikrofon. Ich werde die Fragen einfach wiederholen, dann geht es schneller. Gibt es noch Fragen? Ja, hier. Ja, die Frage ist, viele Kunden haben gerade hier in Deutschland eventuell Bedenken, Daten an eine amerikanische Firma zu geben. Ja, natürlich ist das ein Problem. Allerdings ist es so, dass wir ja Rechenzentren in allen Gegenden der Welt betreiben, unter anderem hier in Deutschland, in Frankfurt. Ein Commitment, was wir machen, ist, dass die Daten, die man nach Frankfurt speichert, auch ausschließlich in Frankfurt bleiben. Wir werden also nie die Daten von Frankfurt irgendwo anders hingeben.
Da ist auch vor dem amerikanischen Gericht sicher, was quasi jetzt die Firma Amazon, die Amerikaner dazu,
da kann ich wenig zu sagen. Ich glaube, unsere Konkurrenz versucht es gerade rechtlich klären zu lassen. Das ist sicherlich ein Verfahren, was wir auch intensiv verfolgen. Aber da kommen wir wieder zum Thema Verschlüsselung. Wenn die Daten verschlüsselt sind, dann können wir sicherlich den Bitmüll gerne rausgeben. Dann muss man aber gucken, wie man die dann entschlüsselt, wenn man es denn überhaupt kann. Also das macht zumindest die Sache deutlich schwerer, wenn nicht gar unmöglich dadurch. Gut, weitere Fragen noch.
Gut, in dem Moment, wo man am Memory-Dump von der Kimo-Instanz zieht, ist es ja, also Verschlüsselung auf virtuellen Instanzen ist ja quasi, also die ist zwar da, aber praktisch ist es ja die...
Genau, ja.
Also ich kenne im Allgemeinen, wenn ich nicht physischen Zugriff auf das System habe und das eingemauert habe, ist es schlecht, das halt zu vermeiden. Also bei einer virtuellen Instanz geht es ja so.
Naja, nicht ganz. Also wir haben schon die Frage ist, wenn es im Speicher ist, dann ist es in der Regel ja unverschlüsselt, weil irgendwann muss man ja mit den Daten arbeiten. Das ist sicherlich ein richtiger Einwand. Da muss man dann dem Hypervisor trauen. Wir haben eine ganze Reihe von Third-Party-Zertifikationen, wo wir auch immer wieder auditiert werden, wie wir mit den Daten umgehen und wer Zugriff auf diese Daten haben könnte oder nicht. In der Regel hat kein Mitarbeiter von Amazon Zugriff auf diese Daten. Aber das kann man nur durch solche Zertifizierungsprozesse bestenfalls glaubhaft machen. Da gibt es im Moment zumindest noch keine technische Lösung, wobei wir durchaus da uns auch überlegen, ob es Möglichkeiten gibt. Gut, noch eine Frage. Ja, Frage, ob wir nicht auch On-Premise-Lösungen anbieten. Ist eine gute Frage. Kann ich wenig zu sagen. Also ich sehe natürlich den gigantischen Eskalierungsvorteil, den man hat durch unsere Mega-Data-Center. Wenn man alles zentral managt in sehr großen Mengen, ist der Kostenvorteil, den man da gewinnen kann, extrem hoch. Das sind aber Skalierungseffekte, die man nur mitnehmen kann, weil es verhältnismäßig weniger Rechenzentren sind, die sehr groß sind und da diese ganzen Administrationstechniken dann effizient funktionieren. Wenn man on-premise geht, sind das in der Regel deutlich kleinere Installationen und dann verliert man halt diesen Skalierungsvorteil. Es wird zumindest deutlich teurer. Ob es technisch möglich ist, sowas zu unterstützen, kann ich im Moment nichts zu sagen. Vielleicht machen wir es irgendwann, vielleicht nicht, aber das ist im Moment nicht unser Ziel. Gut. Ja, das Thema ist sicherlich bekannt, aber ich kann leider dazu keine Details sagen, weil ich nicht aus dem Netzwerkbereich bin. Also der Kern ist vorbereitet, so viel kann ich sagen. Gut, wir sind aus der Zeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wer noch Fragen hat, wir haben Stand unten und wir suchen übrigens auch Mitarbeiter im Kern- und Hypervisor-Bereich, also falls jemand Interesse hat. Dankeschön.